Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Der 8. Mai 2025, ein Datum, das in die Geschichte eingeht. Kardinal Robert Francis Prevost aus Chicago wird zum Papst gewählt und nimmt den Namen Papst Leo XIV. An. Als erster Papst, der als extrem online beschrieben wird, schlägt Brücken zwischen Tradition und digitaler Gegenwart mit Dialogbereitschaft, Offenheit und einem tiefen Sinn für die Mission. Doch es ist nicht nur der Tag selbst, der Symbolkraft trägt. Am 8. Mai vor genau 130 Jahren wurde eine der prägendsten katholischen Stimmen des 20. Jahrhunderts geboren. Erzbischof Fulton John Sheen, Theologe, Medienpionier, Emmy-Preisträger und mutiger Verkünder des Glaubens inmitten einer oft lauten, orientierungslosen Welt. Mit spitzer Zunge und einem Herzen voller Überzeugung sprach Sheen von Dingen, die bleiben. Glaube, Wahrheit, Liebe und Opfer. Ein Thema, das damals wie heute zum Nachdenken anregt. In dieser Sendung wollen wir mit der heutigen Lesung aus der Autobiografie das Vermächtnis von Fulton John Sheen würdigen und zugleich den Blick öffnen für das Neue, das mit Papst Leo dem 14. anbricht. Zwei Männer getrennt durch ein Jahrhundert, aber verbunden durch ihre Berufung, ihre Herkunft aus Illinois und ihre leidenschaftliche Hinwendung zu Gott und den Menschen. Beide setzen sich intensiv für die Missionsarbeit ein. Sheen war 16 Jahre lang Nationaldirektor der Gesellschaft für Vermehrung des Glaubens, während Prevost mehr als ein Jahrzehnt in Peru verbrachte, später als Bischof von Chiclayo und Präsident der Päpstlichen Kommission für Lateinamerika. Ja, und wer war Fulton John Sheen? Er ist geboren in El Paso am 8. Mai 1895 und in New York am 9. Dezember 1979 nach Hause gerufen. Erzbischof Fulton John Sheen war zu Lebzeiten das bekannteste Gesicht des US-amerikanischen Katholizismus und machte die einstmals viel geschmähten Katholiken gesellschaftsfähig. Von Papst Pius XII. Wurde er als Prophet seiner Zeit bezeichnet. Sheen entdeckte die Medien für die Glaubensverkündigung. Mit seinen Sendungen im Radio, später im Fernsehen, erreichte er wöchentlich 30 Millionen Zuschauer. Mit seiner mutmachenden Botschaft von Glaube, Hoffnung und Liebe gelang es ihm, nicht nur die einfachen, sondern auch die gebildeten Menschen anzusprechen. Seine Sendung «Das Leben ist lebenswert» lief 3 Jahre und erreichte die höchsten Zuschauerzahlen im US-Fernsehen der Nachkriegszeit. 2-mal wurde der ebenso gewinnende wie eindringliche Prediger mit dem Emmy Award ausgezeichnet. Liebe Hörfamilie, gleich hören Sie ausgewählte Gedanken Sheens zum Thema «Die Stunde, die mich glücklich macht» im zweiten Teil. Ein Text, der auch heute noch überrascht, inspiriert und herausfordert. Viel Erbauung und geistlichen Gewinn. Liebe Hörerfamilie, Sie hören aus der Autobiografie von Fulton John Sheen in einem zweiten Teil das Kapitel «Die Stunde, die mich glücklich macht». Viel Freude, Erbauung und geistlichen Gewinn mit Fulton John Sheen. Es ist mir unmöglich zu beschreiben, in welchem Maß die heilige Stunde dazu beitrug, meine Berufung zu erhalten. In der Heiligen Schrift sind viele Stellen zu finden, die darauf hinweisen, dass ein Priester beginnt, in seinem priesterlichen Dienst zu scheitern, wenn er in seiner Liebe zur Eucharistie nachlässt. Man nimmt allzu häufig an, dass Judas abfiel, weil er das Geld liebte. Habgier ist jedoch ganz selten der Beginn des Nachlasses und Fallens eines Repräsentanten. Die Kirchengeschichte belegt, dass es viele gab, die ein Problem mit Geld hatten, die jedoch der Kirche treu blieben. Der Beginn von Judas Abfall und seinem Ende hatten beide mit der Eucharistie zu tun. Der erste Hinweis, dass unser Herr wusste, wer ihn verraten würde, steht am Ende des 6. Kapitels des Johannesevangeliums. Dort wird die Eucharistie angekündigt. Judas Sturz ereignete sich dann in jener Nacht, in der unser Herr die Eucharistie einsetzte, beim letzten Abendmahl. Die Eucharistie ist so wichtig für unser Einssein mit Christus, dass sie, sobald unser Herr sie im Evangelium angekündigt hatte, zum Prüfstein für die Treue seiner Anhänger wurde. Zuerst verlor er die Masse an Leuten, denn für sie war das, was er sagte, zu schwer und sie folgten ihm nicht länger nach. Zweitens verlor er einige seiner Jünger, sie gingen nicht mehr mit ihm. Drittens spaltete es die Gruppe seiner Apostel, denn hier wird Judas als der Verräter angekündigt. So bewahrte mich die heilige Stunde davor, abgesehen von dem geistigen Gewinn, dass meine Füße mich zu weit wegtrugen. Wenn man an einen Tabernakel gebunden ist, dann ist die Leine, die es ermöglichen würde, nach anderen Weiden Ausschau zu halten, nicht allzu lang. Die matte Tabernakelleuchte, so blass und schwach sie sein mag, hat eine geheimnisvolle Leuchtkraft, mit der sie die Heiligkeit der hellen Lichter verdunkelt. Die heilige Stunde wurde für mich wie ein Sauerstofftank. Ein Sauerstofftank, um das Wehen des Heiligen Geistes inmitten der unreinen, übel riechenden Atmosphäre der Welt zu spüren. Auch wenn sie keinen Gewinn und keine geistige Nähe zu bringen schien, hatte ich doch das Gefühl, zumindest wie ein Hund vor der Tür seines Herrn zu stehen, bereit, sobald der Ruf erfolgen würde. Die Stunde wurde auch zu einem Meister und Lehrer, denn bevor wir jemanden lieben, müssen wir die Person kennenlernen. Doch nachdem wir sie kennengelernt haben, wird durch die Liebe und die Erkenntnis über die Person vermehrt. Theologische Erkenntnisse werden nicht nur aus dem Inhalt einer Abhandlung gewonnen, die sich zwischen zwei Buchdeckeln befindet, sondern auch auf zwei Knien vor dem Tabernakel. Und schließlich bot mir das Praktizieren der täglichen heiligen Stunde einen Bereich des Lebens, über den ich aus meiner Erfahrung predigen konnte. Nur sehr selten habe ich in meinem Leben über konsequentes Fasten gepredigt, denn ich fand Fasten immer extrem schwierig, aber ich konnte andere bitten, die heilige Stunde zu halten, weil ich sie selbst hielt. Manchmal bedauere ich, dass ich die Akten von tausenden Briefen nicht aufbewahrt habe, die von Priestern und Laien eingegangen sind. Sie berichteten, wie es ihnen mit der Praxis der Heiligen Stunde in ihrem Alltag erging. Alle Exerzitien, die ich für Priester je gehalten habe, endeten mit dem Vorsatz der Heiligen Stunde. Zu oft ähneln Exerzitien Gesundheitskonferenzen. Man ist sich einig darüber, dass man der Gesundheit bedarf, aber es fehlt eine konkrete Empfehlung, wie man gesund bleiben kann. Die Heilige Stunde wurde für Priester, die an den Exerzitien teilnahmen, zu einer Herausforderung und aus Aufnahmen der von mir gehaltenen Exerzitien für Laien verfügbar wurden, war es, aufbauend, Briefe von Menschen zu erhalten, die für die Gnade offen waren, indem sie täglich eine Stunde vor dem Herrn zubrachten. Ein Monsignore, der wegen seiner Alkoholsucht und des folgenden Skandals seine Gemeinde verlassen musste, wurde versuchsweise in eine andere Diözese versetzt, wo er an den von mir gehaltenen Exerzitien teilnahm. Als Reaktion auf die Gnade des Herrn konnte er sich von seiner Alkoholabhängigkeit befreien, wurde in seinem Wirken als Priester wiederhergestellt, hielt täglich die heilige Stunde und starb in Gegenwart des heiligsten Altarsakraments. Als Hinweis auf die weitgehende Auswirkung der heiligen Stunde erhielt ich einen Brief von einem Priester aus England, der mir in seiner eigenen Formulierung mitteilte: Ich gab das Priestertum auf und verfiel in einen entwürdigen Zustand. Ein befreundeter Priester bat ihn, eine Tonbandaufnahme über die heilige Stunde anzuhören, die aus einer meiner Exerzitien stammte. Er war offen für die Gnade des Herrn, kehrte zum Priestertum zurück und erhielt eine Pfarrgemeinde zugewiesen, die er dann betreute. Die göttliche Barmherzigkeit bewirkte einen Wandel in ihm und ich erhielt von ihm den folgenden Brief. Letzte Woche wurde bei uns das allerheiligste Altarsakrament zur feierlichen Verehrung ausgesetzt. Ich konnte genügend Leute dazu bewegen, jeden Tag ganztägig zur Anbetung zu kommen. Somit mussten wir das Allerheiligste nicht wegnehmen, weil niemand da war. Am letzten Abend organisierte ich eine Prozession, bei der die Erstkommunionkinder Rosenblätter vor dem Herrn ausstreuten. Die Männer der Gemeinde bildeten eine Ehrenwache. Das Ergebnis war atemberaubend. Mehr als 250 Menschen kamen zu dieser Schlussprozession und der heiligen Stunde. Ich bin überzeugt, dass unsere Leute sich nach vielen dieser alten Andachtsformen sehnen, die in vielen Gemeinden einfach abgeschafft wurden, was häufig daran liegt, dass von uns Priestern nicht verlangt werden kann, sich darum zu bemühen. Ich hoffe, dass unsere feierliche Verehrung nächstens noch besser besucht sein wird, denn nun spricht es sich herum. In den letzten Wochen habe ich mit einem Bibelkreis begonnen. Unsere Gemeindemitglieder sollen dazu ermutigt werden, das Wort Gottes zu lesen. Ich beginne damit, eine Schriftstelle vorzulesen, über die wir dann am Abend meditieren. Anschließend wird das Allerheiligste kurz ausgesetzt und wir halten eine Meditation über den Text bis zum Schlusssegen. Außerdem habe ich damit begonnen, die Gemeindemitglieder aufzusuchen und wöchentlich in einem Haus in einer Straße eine Messe zu lesen und alle Menschen in dieser Straße dazu einzuladen. Das wurde ziemlich gut aufgenommen, vor allem angesichts der Tatsache, dass ich ja gerade erst damit beginne. Ich möchte kein Aktivist als Priester werden. Deshalb stehe ich früh auf und halte meine heilige Stunde. Ich habe immer noch meine speziellen Probleme damit, aber ich schöpfe Mut aus ihren Worten. Sie werden viele Kämpfe durchstehen müssen, aber seien Sie unbesorgt. Letztlich werden Sie den Krieg vor dem Allerheiligsten gewinnen. Auch viele Laien, die meine Bücher gelesen und meine Tonbandaufnahmen gehört haben, halten die heilige Stunde. Ein Verkehrspolizist schrieb mir, er habe sein Tonbandgerät an seinem Motorrad angebracht, dass er meine Tonbandaufnahmen hören könne, während er auf den Autobahnen unterwegs sei. Er schrieb, stellen Sie sich das Befremden eines Autofahrers vor, der von mir angehalten wird, während auf dem Tonbandgerät eine ihrer Predigten über die Eucharistie abgespielt wird. Es war für ihn zunächst schwierig, eine Kirche zu finden, die tagsüber zu einer Zeit geöffnet war,
in der er seine heilige Stunde halten konnte. Später fand er einen Priester, der nicht nur bereit war, die Kirche zu öffnen, sondern sogar mit ihm gemeinsam die heilige Stunde zu halten. Liebe Hörerfamilie, Sie hören einen weiteren Abschnitt des Kapitels mit dem Titel Die Stunde, die mich glücklich macht, aus der Autobiografie von Erzbischof Fulton John Sheen. Am bemerkenswertesten war die Auswirkung, die die Predigten über die Heilige Stunde auf nicht-katholische Geistliche hatte. Ich hielt 3-mal Exerzitien für protestantische Pastoren, 2-mal in Gegenwart von mehr als 300 Personen in South Carolina und Florida, das andere Mal vor einer kleineren Gruppe an der Universität von Princeton. Ich bat sie, eine heilige Stunde ohne Unterbrechung im Gebet zu verbleiben, um die Kräfte des Bösen in der Welt zu bekämpfen. Denn darum bat unser Herr in der Nacht seiner Todesangst. Ich sagte zu ihnen, sie sind in ihren Kirchen nicht mit der göttlichen Gegenwart gesegnet, wie wir sie, so glaube ich, besitzen. Doch sie haben eine andere Anwesenheit des Wortes Gottes, das auch wir haben, und das ist die Heilige Schrift. Beim Vatikanischen Konzil hatten wir jeden Morgen eine feierliche Prozession mit der Heiligen Schrift als einer Form der Anwesenheit Gottes. Sie könnten die Stunde vor der Bibel halten. Viele kamen später zu mir und stellten Fragen zur Eucharistie. Einige baten sogar zu mir, zu einer heiligen Stunde vor der Eucharistie kommen zu dürfen. Am bemerkenswertesten von allem war ein Telefonanruf, den ich früh am Morgen in Los Angeles erhielt. Der Anrufer stellte sich als Pastor Jack McAllister vor. Er wollte mich unbedingt treffen. Ich sagte ihm, dass ich mittags ein Flugzeug nach New York nehmen müsse, jedoch gerne bereit wäre, ihn vor meinem Abflug am Flughafen zu treffen. Ein sehr vornehmer Herr kam auf mich zu. Er erzählte mir, dass er sich für ein Werk der Weltevangelisierung engagiere. Tonbandaufnahmen des Evangeliums in alle Teile der Welt versende, auch Briefe mit Ausdrucken von Predigten und Schriften. Aber eine Sache scheint bei meiner Evangelisationsarbeit zu fehlen, und zwar eine geistige Übung, die ihr zum Erfolg verhelfen kann. Was würden Sie mir empfehlen? Ich erzählte ihm, wie sehr ich auf die tägliche heilige Stunde vor der Eucharistie angewiesen sei und schlug ihm dann vor, weil ihm die Eucharistie nicht zur Verfügung stand, dass er seine Leute bitten könnte, eine Stunde ohne Unterbrechung mit der Bibel zu verbringen im Gebet und als Wiedergutmachung für die Sünden der Welt. Ein Jahr später erhielt ich eine Broschüre von ihm mit dem Titel Jack McAllister schreibt an die eine Stunde Anbeter. In einem Abschnitt der Broschüre steht, bitte, wenn es Ihnen wirklich darum geht, Christus buchstäblich jedem Geschöpf nahe zu bringen, dann schenken Sie Gott jeden Tag eine Stunde. Sie werden in Gottes Gebetsarmee gebraucht, um sich für eine Arbeit in den Regionen der Welt vorzubereiten, die noch nicht evangelisiert wurden. Können Sie genug Liebe aufbringen, um im Gebet dafür einzustehen? Sind Sie bereit, mit einer Stunde täglich den Preis zu bezahlen für den geistigen Kampf? Christus fragte, konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? Am Ende des ersten Jahres schrieb er und teilte mir mit, dass 700 Geistliche sich für eine Stunde pro Tag verpflichtet hätten. Während ich dieses Buch nun schreibe, ungefähr 6 Jahre nach unserer Begegnung am Flughafen, sandte er folgende Mitteilung. Wir haben jetzt über 100.000 eine Stunde Anbeter aktiviert und ausgebildet. Wir sind gerade dabei, eine Elite-Einheit auszubilden, die 4 bis 6 bis 8 Stunden täglich betet. Bittet also, Matthäus 9,38, es ist die einzige Lösung für die Probleme im Zusammenhang mit der Weltevangelisierung. Eine der Begleiterscheinungen der Heiligen Stunde war die Empfänglichkeit für die eucharistische Gegenwart unseres göttlichen Herrn. Ich erinnere mich, dass ich bei Lajoudère, dem berühmten Prediger von Notre-Dame in Paris, gelesen habe, zeigen Sie mir den jungen Mann, der Tage, Wochen und Jahre lang das Geschenk einer Rose oder die Berührung der Hand eines Freundes zu schätzen weiß. Schon in den ersten Jahren meines priesterlichen Dienstes machte ich die Erfahrung, dass Ehen auseinanderbrechen und Freunde sich trennen, wenn die Vertraulichkeit und das Zartgefühl verschwunden sind. Ich versuchte, auf unterschiedlichste Art und Weise gegenzusteuern. Kurz nach meiner Weihe studierte ich an der Katholischen Universität von Amerika in Washington. Ich betrat dort den Seminarraum nie, ohne zuerst die paar Stufen zur Kapelle hinaufzusteigen, um unserem Herrn im Tabernakel einen kleinen Liebesakt zu erweisen. Als ich später an der Universität in Löwen in Belgien eingeschrieben war, besuchte ich unseren Herrn in jeder einzelnen Kirche, an der ich auf dem Weg zur Universität vorbeikam. Danach setzte ich mein Graduiertenstudium in Rom am Angelikum und an der Gregoriana fort. Auf dem Weg dorthin von Trastevere, wo ich wohnte, besuchte ich jede Kirche, an der ich vorbeikam. Das ist in Rom mit einem gewissen Aufwand verbunden, denn es gibt praktisch an jeder Ecke eine Kirche. Fred Allen hat einmal gesagt, dass in Rom an einer Straßenecke eine Kirche steht, in der man dafür beten kann, heil über die Straße zu kommen, und in der Kirche gegenüber kann man Gott dafür danken, dass man es geschafft hat. Als ich dann später an der Katholischen Universität von Amerika in Washington gelehrt habe, konnte ich eine Kapelle direkt im Eingangsbereich meines Hauses einrichten. Dies tat ich, damit ich beim Gehen oder Kommen immer das ewige Licht bemerkte als Einladung, das Herz Jesu wenigstens einige wenige Sekunden lang anzubeten. Ich habe versucht, dieser Gewohnheit während meines ganzen Lebens treu zu bleiben und selbst in dem Apartment in New York, in dem ich jetzt wohne, befindet sich die Kapelle zwischen meinem Arbeitszimmer und meinem Schlafzimmer. Das bedeutet, dass ich mich nicht von einem Bereich in den anderen meiner kleinen Wohnung bewegen kann, ohne wenigstens eine Kniebeuge und ein kleines Stoßgebet vor unserem Herrn im Heiligsten Sakrament verrichtet zu haben. Sogar nachts, wenn ich aufwache und aufstehe, ist es mir wichtig, einige Sekunden in die Kapelle zu gehen und an das Leiden, den Tod und die Auferstehung unseres Herrn zu denken und ein Gebet für die Priester und Ordensleute auf der ganzen Welt zu sprechen und für alle, die dessen bedürfen. Und selbst diese Autobiografie wurde in einer Gegenwart geschrieben, damit andere inspiriert werden mögen, wenn ich nicht mehr da bin, die heilige Stunde zu halten, die das Leben erfüllt. Bis zu diesem Punkt hat der Leser sich möglicherweise ein sehr unzutreffendes Bild vom Autor gemacht. Es trifft zwar zu, dass diese Übung der Empfänglichkeit für die eucharistische Gegenwart ein mächtiges Mittel war, um meinen Kopf über Wasser zu halten, doch es spricht in keinster Weise für die Vollkommenheit meines priesterlichen Dienstes. Die Ehrfurcht vor der Eucharistie ist nicht gleichzusetzen mit dem Priestertum als Ganzem. Sie ist lediglich eine seiner Facetten. Es trifft zu, dass viele mich im vorderen Teil einer Kirche gesehen haben mögen, aber dies ist genauso wenig eine Garantie für meine Gottesliebe wie die Anwesenheit des Pharisäers vorne im Tempel. Es war der Zöllner im Hintergrund, der nicht einmal wagte, sein Haupt zu erheben, der Gottes Wohlgefallen fand. Beim letzten Abendmahl prahlte Petrus vor dem Herrn, dass er ihn nie verleugnen würde, auch wenn alle anderen es tun würden. Und doch sagte er zu der Magd, die ihn im kalten Vorhof des Kaiaphas fragte, ob er auch einer der Jünger des Meisters gewesen sei: Ich kenne ihn nicht. Ich kenne tausende Priester, die nicht die Übung praktiziert haben, das allerheiligste Altarsakrament häufig aufzusuchen. Doch bin ich mir absolut sicher, dass sie in den Augen Gottes tausendmal würdiger sind als ich. Jedenfalls ist das die Geschichte des Mittels, das ich für meinen priesterlichen Dienst gewählt habe, um im Dienst des Herrn mit meinen Brüdern im Priesteramt Schritt zu halten. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Liebe Hörfamilie, Sie hörten einen Auszug aus der Autobiografie Unerschütterlich im Glauben von Erzbischof Fulton John Sheen. Gedanken zum Thema Die Stunde, die mich glücklich macht, im zweiten Teil. Gesprochen mit der Hoffnung, dass Sie in Ihnen ein hörendes Herz finden durften. Fulton John Sheen, ein Prophet seiner Zeit, der im Gewand eines Fernsehstars mehr als nur Unterhaltung bot. Geistliche Tiefe, intellektuelle Klarheit und eine unerschrockene Liebe zur Wahrheit. Am 8. Mai, 130 Jahre nach der Geburt von Fulton John Sheen, beginnt mit Papst Leo dem 14. ein neues Kapitel. Auch er stammt aus Illinois, auch er ist ein missionarischer Kommunikator seiner Zeit. Beide stehen sinnbildlich dafür, wie der Glaube Räume schaffen kann. Im Wohnzimmer wie im digitalen Netz, in der Liturgie wie im Dialog mit der Welt. Liebe Hörfamilie, danke für Ihr Dabeisein, für Ihre Gebete und auch Ihr Opfer. Lassen Sie sich auch weiterhin von mutigen Stimmen des Glaubens inspirieren. Und so verabschiede ich mich bei Ihnen allen am Mikrofon, ist Andrea Marti gsi. Pürzi Gott! Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.